Dramatischer Dreikampf. Das öffentliche Ringen um den SPÖ-Vorsitz wird immer ruppiger. Allianz abgesagt. Die Salzburger SPÖ will nicht gemeinsam mit ÖVP und FPÖ regieren. Kurzvertraute vor Kadi. Mit Sophie Kamersin wird der ersten ÖVP-Politikerin rund um Sebastian Kurz der Prozess gemacht.
Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend und freue mich, dass ich Sie heute wieder zu unserem politischen Wochenrückblick begrüßen darf. Mit dabei unser Politikexperte Thomas Hofer. Recht herzlich willkommen.
Schönen guten Abend, Herr Kahn.
Und unser Meinungsforscher Peter Hayek. Recht herzlich willkommen.
Hallo, guten Abend.
Erstes Thema bei uns. Ja, genau, die SPÖ, die Mitgliederbefragung hat ja in dieser Woche begonnen. Und dann hat es noch eine überraschende Nachricht gegeben, vor allem für Pamela Rendi-Wagner. Sie ist ja damals für Christian Kern nahezu eingesprungen, als Christian Kern die SPÖ als Vorsitzender verlassen hat. Und in dieser Woche hat Christian Kern dann bekannt gegeben, dass er bei Hans-Peter Doskozil im Team ist.
Bang, bang, he shot me down, bang. Er hat sie damals zur SPÖ geholt und als seine Nachfolgerin in den Chefsessel gehoben. Und jetzt lässt er sie fallen. Ex-Kanzler Christian Kern wendet sich offiziell von Pamela Rendi-Wagner ab. Im Kampf um die SPÖ-Spitze unterstützt er jetzt einen anderen seiner ehemaligen Minister, Hans-Peter Doskozil.
Machen gute Politik im Burgenland, braucht ganz Österreich.
Das sorgt für Freude auf der einen Seite.
Ich bin sehr froh, dass er sich deklariert hat. Ich schätze Christian Kern wirklich sehr.
Und Schmerz auf der anderen Seite.
Ja. Da ist schon eine menschliche Enttäuschung auch dabei.
Auch Rendi-Wagners Unterstützer Peter Hacker ist Kerns Outing für Team Dosko ein Dorn im Auge.
Der hat den Parteivorsitz hingeschmissen, ohne Vorbereitung. Punkt, Ende der Durchsage. Er hat uns schon demonstriert, er will ihn nicht. Also verstehe ich jetzt nicht ganz genau, was er da jetzt im Team Doskozil für eine Rolle einnehmen soll. Wirtschaftsberater von Hans-Peter oder ich weiß nicht, was das werden wird.
Und auch bei Rendi-Wagner wird aus Frust schnell Wut. Und zwar auf Kerns neuen Liebling. Doskozil sei auf einem Ego-Trip.
Also es ist zwischen Hans-Peter Doskozil und der Sozialdemokratie seit Jahren Krise. Nicht zwischen mir und ihm. Wir haben hier keinen Ehekrieg, Frau Milborn, sondern er ist auf Distanz gegangen zu seiner eigenen Partei.
Auch Andreas Babler mischt in der Schlammschlacht mit und nimmt gleich beide Konkurrenten aus der Mitgliederbefragung ins Visier.
Das ist wirklich für schwach, also all das, was für Kritik ausgelöst hat, in beiden Lagern anzukündigen, ganz direkt, wenn man Zweiter wird, sich zurückzuziehen und sozusagen in der Trotzsäcke zu gehen. Ich bin ganz bewusst Sozialdemokrat, seit 35 Jahren kämpfe ich immer weiter.
Zumindest bis zum Ende der Mitgliederbefragung am 10. Mai werden wohl noch alle drei kämpfen. Danach wird man sehen, ob Christian Kern sich auf die richtige Seite geschlagen hat.
Thomas Hofer, unser Politikexperte, was ist dieser Christian Kern-Faktor wert und ist er überhaupt noch was wert?
Also wir wissen es nicht, ja? Also wir insgesamt nicht wissen, wie das Ding ausgeht, weil das selbst in der SPÖ keiner weiß und sich keiner wirklich einzuschätzen traut, wissen wir auch das nicht. Natürlich ist es jetzt rein vom Symbolischen her etwas, was zumindest im Rendi-Wagner-Lager wehtut, denn man hat ja sonst alle Ex-Kanzler aufgeboten, die Pamela Rendi-Wagner unterstützen und das ist ja auch was, aber mit Christian Kern ist natürlich schon so eine Symbolfigur jetzt gewechselt. Man hat gemerkt, wie er das begründet hat in seinem Facebook-Posting, wie er da dreimal die Kurve kratzen hat müssen, denn er hat versucht, alle drei irgendwie zu loben und zum Schluss dann zur Entscheidung und zur Empfehlung doch noch sich durchzuringen in Richtung Hans-Peter Doskozil. Hätte auch ein bisschen früher im Rennen oder vor Beginn der Mitgliederbefragung sein können, aber sei es drum. Natürlich kann er das versuchen, für sich zu nutzen. Es ist aber auch klar, dass das natürlich wieder einmal Emotionales auslöst in beiden anderen Lagern, in den beiden anderen Lagern, vor allem natürlich bei Rendi-Wagner. Aber das hat natürlich auch den Grund, das muss man schon sagen, dass es da viele Verletzungen gab. Nicht? Also Rendi-Wagner war die Erfindung von Christian Kern, das ist so. Und dann war er massiv enttäuscht, als sie quasi von der Liesinger Partie, also der Gefolgschaft von Werner Faymann, quasi eingemeindet wurde, unter anderem mit dem Herrn Deutsch. Und daher kommt natürlich auch eine gewisse persönliche Enttäuschung, die jetzt jedenfalls beidseitig vorhanden ist.
Herr Eck, jetzt weiß ich, dass Sie Meinungsforscher sind und kein Paartherapeut. Trotzdem geht die Frage in die Richtung, nach dieser Mitgliederbefragung und nach diesen ganzen persönlichen Verletzungen, wie soll es denn dort weitergehen?
Naja, mein Gott, es ist in Parteien immer weitergegangen. Ja? Also nehmen wir es gibt so viele Beispiele in der Geschichte. Also am Innsbrucker Parteitag 1986 bei der Freidling-Partei, da möchte ich nicht dabei gewesen sein. Es gibt übermittelte Zitate, die man Norbert Steger zugerufen hat, na, also Grüß Gott. Also das war schon sehr, sehr heftig.
Aber Haider hatte knapp, aber doch wenigstens die Mehrheit.
Ja, das natürlich. Nicht aber trotzdem, das war eine ganz gespaltene Partei. Und der Erfolg macht dann sicher. Und es war ja auch in Wien zwischen Ludwig und Schied. Also wenn man da heute so tut, als wäre das ganz, ganz fein und ganz, ganz trocken abgelaufen. Das war natürlich nichts. Und man hat sich auch damals große Sorgen gemacht. So, es kommt schlicht und ergreifend darauf an, was der oder die Gewählte dann danach für Signale aussenden möchte und eben, dass man alle wieder zusammenführt, das geht schon am Ende des Tages. Dafür braucht es dann natürlich den Rücktritt und Rückschritt derer, die unterlegen sind. Aber im Grunde genommen mache ich mir da nicht so viele Sorgen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wenn es nämlich anders kommt, dann kann sich die Sozialdemokratie einsargen lassen. Das sage ich mal ganz klar. Dann ist es vorbei, dann gehen sie den Weg der italienischen oder französischen Sozialdemokraten, dann wird man zu einer, mehr oder weniger zu einer Nullnummer.
Ist eine Möglichkeit, bin ich beim Kollegen Haig. Das ist jetzt nicht gesetzt.
Dass also die SPÖ, dass man es vorstellen können, das heißt, die Burgenländer spalten sich ab oder was
naja, auch immer. Dann, also ja. Das wäre natürlich ja. Das wirklich die Ultima-Geschichte. Ja. Also das wäre der Super-GAU natürlich für die SPÖ. Nein, was der Kollege gesagt hat, ist schon richtig. Wenn sich die Partei besinnt, und das muss sie aufgrund des Eigenschutzes, Selbstschutzes einfach, nach diesem ganzen Prozess, nur man tut derzeit jedenfalls alles dafür, um das nicht geschehen zu lassen. Und es gibt schon ein paar Unterschiede natürlich auch zu dieser berühmten Abstimmung zwischen, am Parteitag, ja, zwischen Ludwig und Schieder. Denn Ludwig konnte danach natürlich auch Posten vergeben in Richtung Hacker, in Richtung Czernohorski, auch ein bisschen in Richtung Simmer und so diese Versöhnung in Gang setzen. Das wäre auch jetzt angesagt und ich sage nicht, dass das ausgeschlossen ist. Es ist absolut, wäre die dominante Strategie. Nur was wir jetzt gesehen haben, ist eine derartige persönliche Verletzung, Verletzungsstrategie eigentlich auf allen Seiten, dass das etwas torpediert wird. Und das ist tatsächlich ein Problem und das kann durchaus entgleisen. Und auch das Management, wenn man das überhaupt so nennen will, Management, denn wirklich vorhanden ist es nicht, dass man eben hergeht und sagt, man macht nicht wirklich eine Stichbefragung, sondern könnte dann das eigentliche Ergebnis, wenn es keine absolute gibt, bei der Befragung umdrehen am Parteitag, die vierte Option etc. Da torpediert man diese notwendige Einigung danach. Aber es ist schon richtig, historisch gesehen auch, war das eine ganz, ganz klare Vorteilssituation für die SPÖ, dass man viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, deutlich geschlossener war als die ÖVP. Da hat es ja den Sport gegeben, immer beim Dreikönigstreffen, das fröhliche Segen am Obmannsessel. Die SPÖ war immer eine, die einen Grundsatz von Michael Häupl, ehemaliger Wiener Bürgermeister, befolgt hat und im Wohnzimmer gestritten hat, bei geschlossener Tür und nicht am Balkon. Aber diesen Grundsatz hat man mehrfach verletzt.
Sie sind auf der Terrasse mittlerweile.
Möglicherweise auch. Ja. Obwohl die ÖVP das wirklich so betrieben hat, hat es trotzdem noch immer gegeben. Also auch diese Streitereien müssen nicht per se zum Niedergang einer Partei führen. Nein. Aber man muss damit umgehen können.
Richtig. Und was wir werden es heute noch besprechen, es ist jetzt nicht nur so, dass man in einer Zeit, und das muss man schon immer bedenken, wo die Regierung an sich massiv in der Defensive ist, wo die Themenlandschaft eine massiv sozialdemokratisch geprägte ist, der Kollege wird dann gleich den Trend vorstellen, ist man als nominell führende Oppositionspartei mittlerweile auf Platz 3. Und noch dazu kommt jetzt da Stichwort KPÖ in Salzburg oder auch der Herr Blasen mit der Bierpartei potenziell auch noch von Linkskonkurrenz daher. Also da hat man schon die Elfer, die da einer nach dem anderen aufgelegt wurden, samt und sonders verschossen und eigentlich dann noch zusätzlich ein paar Eigentore erzielt. Also da muss man schon wieder eben in Richtung Vorwärtsstrategie einen anderen Zugang finden.
Sie merken es, wir kommen zur Sonntagsfrage und zu den Zahlen. Man könnte ja das Gefühl haben, die SPÖ sagt, okay, Bundestrend, um den kümmern, wir kümmern uns um uns und schauen, dass wir die Partei in die Gänge bringen. Hat das Auswirkungen jetzt in der Sonntagsfrage? Merkt man, dass die SPÖ am Boden verliert?
Ja, man merkt, dass die SPÖ am Boden verliert, aber sie verliert schon längere Zeit an Boden. Also wir erinnern uns im vorigen Sommer, Höhenflug, alle haben gesagt, schaut da an, die SPÖ mit Randy Wagner geht vorne weg. Und dann begann aber schon mit Ende des Sommers dieser Niedergang. Warum begann der? Weil zwei Themen neu kamen, nämlich das Thema Migration und Integration wieder. Und die Teuerung schlug erst richtig durch. Und da kam es dann dazu, dass die Sozialdemokratie zurückzufallen ist. Jetzt können wir nochmal vielleicht das Insight bringen. Nämlich auf 22% in der derzeitigen Umfrage. Und damit ist man hinter die ÖVP zurückgefallen. So, jetzt muss man dazu sagen, die 2% Differenz zur ÖVP sind nicht signifikant. Das kann am Wahltag auch anders aussehen oder bei einem hypothetischen Wahltag geben, weil geplant ist er ja noch nicht. Der Abstand aber zu den Freiheitlichen, na, der ist gewaltig. Ja. Also sieben Punkte, das ist signifikant. Da ist schon ein gehöriger Unterschied. Und die Freiheitliche Partei wackelt auch nicht. Und der Kollege Hof hat vollkommen recht. Also das Themenumfeld ist eigentlich eins, das für eine Sozialdemokratie gemacht ist. Schlag nach in Salzburg, nur hatten dort nicht die Sozialdemokratie, die die Punkte gemacht, sondern eine KPÖ. Und das ist das Problem. Das Hauptproblem aber ist, dass die beiden Traditionsparteien, eigentlich ist die Freiheitliche Partei auch eine Traditionspartei, aber lassen wir das einmal, aber ÖVP und Sozialdemokraten können die Mitte nicht mehr binden. Es wird immer von den Rändern gesprochen, aber das stimmt nicht. Die Menschen sind in der Mitte, aber sie fühlen sich nicht mehr zu den Traditionsparteien irgendwie so verpflichtet. Und das ist das Problem. Und dadurch gehen sie natürlich auch zu den Freiheitlichen, aber auch zu anderen Gruppierungen, die sich derzeit anbieten.
Jetzt haben Sie eine Umfrage für uns gemacht, auf die ich mich sehr freue, weil wir es im Vorfeld lange besprochen haben. Nämlich, welchen Eigenschaften werden Spitzenpolitikern oder den Spitzen, den Parteispitzen zugeordnet? Und Sie haben also nicht nur die Parteispitzen, die wir kennen, genommen, sondern auch die potenziellen, nämlich Hans-Peter Doskozil und Andreas Babler.
Genau, also wir haben fünf Personen genommen, nämlich Herbert Kickl, Karl Nehammer, Pamela Rendi-Wagner, weil eben die drei großen Parteien. Und dann haben wir, ob der Situation natürlich, Hans-Peter Doskozil und Andreas Babler dazugenommen. Jetzt weiß ich gar nicht, mit welcher wir beginnen.
Durchsetzungsfähigkeit.
Bei der Durchsetzungsfähigkeit, wunderbar. Und da sehen Sie, also das sind nicht die Parteiwähler und Wählerinnen, sondern wir haben alle Wähler gefragt, das sind 800. Und da sieht man, dass sich Doskozil bei der Durchsetzungsfähigkeit durchsetzt, was bis zum gewissen Grad erwartbar war, weil auch so auftritt, weil das Landeshauptmann im Burgenland durchpunkt kann. Viel, viel spannender an der Sache ist, abgesehen davon, dass er seine beiden Kontrahenten weit hinter sich zurücklässt. Babler leidet natürlich unter seiner geringen Bekanntheit. Aber Herbert Kickl wird als sehr, sehr durchsetzungsfähig wahrgenommen. Und die 48% sind ein bisschen mehr, als die Freiheitliche Partei derzeit ausmacht. Also man sieht schon...
Das sind auch die 54% für Doskozil, wenn man schaut, was die SPÖ momentan hergibt. Ne?
Vollkommen korrekt. Also das heißt, man sieht, wer sind derzeit die Player am Markt. Und auch eigentlich Karl Nehammer, sollte das Bundeskanzler ein bisschen stärker sein, aber ist vorne dabei.
Nächste Sache.
Gehen wir jetzt durch.
Natürlich.
Lass den Kollegen Hofer.
Der Kollege hat gespannt zu.
Wir haben als nächstes gefragt, versteht die Sorgen und Nöte der Menschen. Warum haben wir das gefragt? Weil das natürlich wichtig ist. Also wir haben auf der einen Seite die Durchsetzungsfähigkeit und auf der anderen Seite das Verständnis für die Menschen. Und auch da sehen wir, dass Doskozil punkten kann. Aber in dem Fall Randy Wagner nicht mit ihm gleich auf, aber ihm mehr oder weniger dicht auf den Fersen. Und auch hier wieder Herbert Kickl, zwar jetzt in dem Fall nur im Mittelfeld dabei, und Karl Nehammer, der eigentlich in diesem Feld nicht punkten kann. Und das ist ja das Spannende an der Geschichte, weil wir haben auch hier an dieser Stelle immer wieder gesagt, naja, mit Herbert Kickl, ob die Freiheitliche Partei und so weiter und so fort, wie man sieht, er punktet.
Jetzt muss der Kollege Hofer reingrätschen, der aktuelle Bundeskanzler, bei dem 27% sagt, er versteht uns. Muss es da nicht in der ÖVP-Parteizentrale neben vielen anderen Alarmbereichen ein weiterer Alarmknopf angehen?
Ja, das tut es natürlich. Wobei in der ÖVP ist man sowieso noch einmal von anderen Voraussetzungen und Vorzeichen ausgegangen, noch vor einigen Monaten. Und die feiern sich derzeit ja fast, nachdem man da jetzt zwar nicht aufgrund der eigenen Stärke, sondern aufgrund der Schwäche der SPÖ mittlerweile zumindest wieder auf Platz 2 liegt in den Umfragen. Und die Fabelwerte eines Sebastian Kurz, na, die erreicht man sowieso nicht. Es ist in Wahrheit, muss man sagen, und es gibt ja auch, das ist jetzt ein klassischer Wert, der jetzt nicht unbedingt aufs ÖVP-Konto unbedingt einzahlt. Gibt es natürlich auch andere, die da stärker die ÖVP favorisieren. Aber derzeit ist es so, dass die Parteiwerte natürlich noch einmal unter denen sind vom Karl Nehammer. Und die dominante Strategie ist derzeit bei der ÖVP zu schauen, dass man eben den Kanzler ein bisschen mehr auflädt als bisher. Bislang ist es nicht wirklich in dem Ausmaß gelungen, in dem sich die ÖVP gewünscht hätte. Aber es ist derzeit einfach die einzige Chance, würde ich sagen, die man hat, um da halbwegs noch das nächste Mal in ein Kanzlerrennen zu kommen.
Wir haben noch weitere Werte, die Sie uns abgefragt haben. Schauen wir uns die nächsten an. Ja. Die müssen wir durchgehen. Wir haben so lange telefoniert, das müssen wir jetzt wirklich gemeinsam machen.
Also wir haben die Vertrauenswürdigkeit genommen. Das ist auch ein grundsätzlich wichtiger Wert. Und da sieht man, dass Randy Kraft ihrer Person dann schon punkten kann. More or less gleich auf mit Doskozil. Der Unterschied ist nicht signifikant. Und da merkt man, dass erstmals Kickl nachgibt. Also er wird als durchsetzungsfähig wahrgenommen. Man gesteht ihm auch zu, dass er die Sorgen und Nöte der Menschen versteht. Aber bei der Vertrauenswürdigkeit, da hapert es. Und das könnte möglicherweise die eine kleine Achillesferse in einem Wahlkampf für Herbert Kickl werden.
eine Grafik haben wir noch, so eine haben wir noch. Haben noch vier, wann sind es?
Genau. Summe. Und zwar setzt natürlich den Zukunftsthemen, auch da ist Doskozil vorne und auch da haben wir wieder Kickel dabei. Und wie gesagt, ich wiederhole mich, was ich vorher gesagt habe, man sieht schon, wer derzeit, aus Sicht der Bevölkerung wohlgemerkt, die führenden Player bei diesen vier sehr, sehr wichtigen politischen Eigenschaften sind. Und man sieht, wie die anderen eben auch positioniert sind. Babler hat, wie gesagt, das Problem, also nur zur Erklärung noch, jeder Zweite kann zu Babler keine Angabe machen.
Und jetzt grätsche ich rein, nämlich Stichwort ÖVP, das ist der Wert, der mir, wer ich die ÖVP, was ich nicht bin, wirklich Sorgen machen würde. Nicht? Denn jetzt hat man so eine Zukunftsrede gehalten, die natürlich auch ein bisschen retro war und natürlich nach innen gerichtet vor allem. Aber da muss man als aktueller Kanzler natürlich deutlich zulegen, sonst ist nicht so gut vor dem Wahlkampf 2024.
Kommen wir von der Zukunft in die Vergangenheit und zum letzten Sonntag. Wahlen in Salzburg. Die ÖVP hat ja gewonnen, obwohl sie verloren hat. FPÖ besonders stark, die KPÖ ganz besonders stark. Und die SPÖ mit dem wohl schlechtesten historischen Ergebnis in Salzburg. So, wie geht es jetzt weiter nach den Wahlen in Salzburg und welche Regierung wird sich bilden?
So sehen Sieger aus. Bei der Landtagswahl in Salzburg gewinnen vor allem die Freiheitlichen und die Kommunisten kräftig dazu. Der Erfolg für Linksaußen liegt dabei auch an Spitzenkandidat Kai-Michael Dankl und seinem Thema Nummer 1, dem leistbaren Wohnen.
Natürlich freuen wir uns sehr über das Vertrauen, das uns da entgegengebracht wird heute, über die Hoffnungen, die man in uns setzt. Aber nur weil KPÖ bloß in den Landtag einzieht, wird noch keine einzige Miete günstiger.
Die FPÖ konnte wiederum jede Menge Stimmen von der ÖVP holen und fährt mit fast 26% ein Rekordergebnis ein. Die Freiheitlichen drängen nun mit Nachdruck in die Regierung.
Das zeigt schon, dass der Wählerwille in Salzburg derjenige ist, dass die Freiheitliche Partei auch Verantwortung übernimmt. Wir sind auch bereit dafür.
Für eine große Überraschung bereit ist jedenfalls Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Er schlägt am Donnerstag plötzlich eine Koalition aus ÖVP, FPÖ und SPÖ vor und nennt es eine Allianz für Salzburg.
Nach den Gesprächen mit FPÖ und SPÖ ist mir klar geworden, da gibt es eigentlich bei einigermaßen gutem Willen keine unüberbrückbaren Gegensätze, die man nicht auch zu dritt bewältigen könnte.
Während sich die FPÖ betont entspannt gibt, kommt von der SPÖ sofort die Absage. Am Freitag erneuert Haslauer das Angebot und setzt den Roten eine Frist bis Dienstag. Und wieder heißt es von der SPÖ, nein, danke.
Das geht mit uns einfach nicht, weil wir sind nicht das rote Gewissensmarschall für eine rechtskonservative Regierung, für Schwarz-Blau. Dieses Angebot ist meiner Meinung nach auch total unseriös.
Für eine Zweierkoalition aus ÖVP und SPÖ sei man aber weiterhin bereit.
Herr Hofer, jetzt brauchen wir Ihre Expertise. Erklären Sie uns Haslauer bitte. Also im Vorfeld hat es auch immer geheißen, mit der FPÖ macht er das auf gar keinen Fall. Ist das jetzt eine super tricky Bewegung? Oder
es ist aus der Not geboren. Diese Dreierkonstellation ist natürlich immer absolut unwahrscheinlich gewesen, aber er ist massiv unter Druck, nämlich in der eigenen Partei, dass er das macht, nämlich mit den Freiheitlichen. Warum? Es kommen die Gemeinderatswahlen kommendes Jahr, wo sich viele ÖVP-Bürgermeister, und die sind mächtig in der Partei und auch in der Landespartei natürlich, fürchten vor einem noch einmal Erstarken der FPÖ. Auch die nächste Wahl ist schon ein Thema, wo man fürchtet, dass man dann auf Platz 2 nur mehr ist hinter den Freiheitlichen. Und insofern gibt es einen massiven strategischen Druck auf ihn, dass er die FPÖ mit reinnimmt und sie so unter Anführungszeichen alte Schüsselthese zähmt und nicht in der Opposition, auch angesichts einer Themenlage, die sich nicht dramatisch bessern wird in den nächsten Monaten und Jahren, dass er die eben nicht in der Opposition weiter wachsen lässt. Das ist der Druck auf Haslauer. Diese Dreierkonstellation, in die hat er sich ein bisschen verguckt jetzt und versucht es natürlich jetzt da quasi bis zum Dienstag zu ziehen, werden wir sehen. Ich glaube nicht, dass das irgendwas auslöst, obwohl man sich in Salzburg jetzt erzählt, dass der Herr Ecker möglicherweise eh darauf einsteigen hätte können. Aber der Mächtige in der Salzburger SPÖ, nämlich AK-Präsident Eder, hat das sofort abgedreht und aus meiner Sicht vollkommen zu Recht. Denn das wäre aus Sicht der Sozialdemokratie eine Sandwich-Position, wo sie in dieser Koalition sich zerreiben, nicht wirklich nötig sind dort ja auch. Und auf der anderen Seite, und das wurde noch nicht so breit diskutiert, ja auch der Herr Ecker seinem Verbündeten Doskozil, wir haben schon besprochen, in der Mitgliederbefragung wirklich in die Suppe spucken wird. Denn Doskozil hat jetzt möglicherweise auch wieder Willen gesagt, es muss die Ampel werden unter ihm und sicherlich keine Koalition mit der FPÖ. Na, wenn es dann der Verbündete macht in Salzburg, wie schaut das dann aus, nicht? Also insofern war das nie realistisch aus meiner Sicht. Aber Haslauer, und das ist für mich die spannende Frage, kann er sozusagen und will er über den eigenen Schatten springen? Will er diese eigene Positionierung, ich nicht mit der FPÖ, will er die aufgeben oder ist er bereit, die aufzugeben oder nicht? Den Druck aus der Partei auf ihn gibt es.
Herr Eick, ist das die Blaupause aus Niederösterreich, dass man sagt, wir haben die Sozialdemokraten ja auch eingeladen. Wenn die nicht mitmachen wollen, was soll man machen?
Nein, ich glaube, das ist vollkommen unabhängig von Niederösterreich. Wie es der Kollege Hofer schon angesprochen hat, gibt es eben diese Stakeholder-Gruppen innerhalb der ÖVP, sind nicht nur die Bürgermeister, sind auch andere Gruppierungen. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich vermute mal, Wilfried Haslauer hat schlicht und ergreifend keine große Freude mit den Freiheitlichen. Und wenn er jetzt aber nun die SPÖ dabei hätte, dann könnte er auch dem liberalen Bürgertum in Salzburg, das sich vielleicht auch im Festspiel künstlerischen Bereich befindet, signalisieren, naja, also ich habe das halt mit den Freiheitlichen machen müssen, aber ich habe ja die Sozialdemokraten auch reingeholt und da haben wir jetzt eine schöne flankierte freiheitliche Partei auf der einen Seite von uns und auf der anderen Seite von der SPÖ.
Warum wäre es aus Sicht der FPÖ Weihnachten, Ostern und Geburtstag zugleich? Weil man hätte gleich das zweite Tabu nach Niederösterreich gebrochen und die Sozialdemokratie ist mit der FPÖ in einer Koalition. Also was mehr könnte sich der Herr Kickl eigentlich nicht wünschen. Und das ist natürlich eben ein weiterer Grund, warum die SPÖ auf sowas nicht einstehen kann.
Ja, und was noch hinzukommt, ist natürlich, und der Herr Dankl freut sich dann auch wahnsinnig, weil der sagt,
auch das.
Liebe Sozialdemokratie,
von der KPÖ müssen wir dazu
sagen. Ja, richtig, genau, von der KPÖ, genau, richtig. Also das ist dann wunderbar.
Sie meinen, danke vielmals, ein gutes Jahr vor der Bürgermeisterwahl in Salzburg, dass meine Position so gestärkt wird. KPÖ, gutes Stichwort. Überraschend stark in Salzburg.
Ja.
Ich muss auch sagen, die FPÖ hat so massiv dazu gewonnen. Also links und rechts, da wird's stärker. Ist das die Mitte, die ausdünnt, wie
ja,
der Eick gesagt hat?
Also ausdünnt bzw. ansprechbar wird, sagen wir es mal so. Nicht? Es ist völlig klar, und das ist ja keine Raketenwissenschaft, dass wenn der ökonomische Druck steigt, auch auf Teile jedenfalls der Mittelschicht, und ein Politikversagen wahrgenommen wird, ein gewisses Vakuum wahrgenommen wird auf unterschiedlichen Ebenen, dass dann einfach populistisch argumentierende Parteien natürlich Zulauf bekommen. Und völlig klar, wir können es zwar empirisch nicht nachweisen, aber wäre die KPÖ da nicht so stark mit 11,7% gewesen, das Wachstumspotenzial der FPÖ wäre natürlich noch größer gewesen und man wäre möglicherweise wirklich auf Augenhöhe gekommen mit der ÖVP oder gar noch mehr, hätte der Herr Dankl, der das kommunikativ wirklich hervorragend gemacht hat, muss man sagen, und sozusagen das K weggewischt hat, nicht? Das ist kommunistische, das war eher so der Kuschelkommunismus, den er da zelebriert hat, fast in den Interviews. Da ist schon Musik drinnen. Also er ist ein Beispiel dafür, nach Graz, da war es ja ähnlich, wie man wirklich auf die Person zugespitzt, authentische Kommunikation, sehr populistisch natürlich, denn da hat er Anleihen bei Jörg Haider genommen. Nicht? Jörg Haider hatte mal die 60.000 Schilling-Grenze und den FPÖ-Sozialfonds. Der war zwar intransparent, aber gut, die Idee war dieselbe. Die Kommunisten machen das in Graz, nicht? So ein Teil unseres Einkommens, das geben wir gleich weiter an die Bedürftigen. Natürlich löst das keine Wohnungsthematik, also jedenfalls nicht wirklich, sondern ist rein populistisch, aber gut gemacht. Konzentration auf wenige Themen, quasi eine Art Lebenshilfepartei und die Vergangenheit und auch die Gegenwart des Kommunismus wischt man weg und die interessiert dann auch, zumindest in diesen Wahlkämpfen, mal niemand. Anders ist es natürlich, wenn die KPÖ dann versuchen würde, das auf die Nationalratsebene zu bringen, dann glaube ich schon, dass man stärker darauf schauen würde, dass vor allem die anderen Parteien sich stärker an ihr abarbeiten würden. Insofern wäre es gescheit, das K zu streichen und es bei einer anderen Parteibenamsung zu belassen. Also
Selbsthilfepartei und Unterstützungspartei.
Der LKÖ. Ja. Linke Partei Österreichs.
Robin Hood Partei. Hätte die KPÖ Chancen österreichweit oder geht das nur in den Städten wie in Graz und in Salzburg?
Das Robin Hood-Partei wäre übrigens auch von Jörg Haider übernommen. So
ist es. Der war ja mal als Robin Hood damals in Kärnten im Fasching. Ne? Ist er immer wieder gerne aufgetreten.
Aber es ist schon so lange her, das geht nicht einmal beim Herrn Weber mehr als Plagiat.
Wahrscheinlich. KPÖ im Bund. Ja, also das ist jetzt eine heikle Geschichte. Es gibt jetzt Umfragen, die haben die KPÖ schon im Bund abgetestet, direkt nach der Wahl und noch dazu gestützt. Also das heißt, man hat auch in der Sonntagsfrage der KPÖ vorgestellt, da geht die KPÖ auf 7%. Die Kollegen von Servus TV haben es gemacht. Ich glaube, da war eher Wunsch, der Vater des Gedanken, dass man sagt, die rote Gefahr kommt. Aber wir haben es insofern abgetestet, dass wir gefragt haben, wie ist die KPÖ für Sie grundsätzlich wählbar? Und zwar auf einer Viererskala von ja, ganz sicher bis eher nicht oder gar nicht. Und da sieht man, dass 10% der Bevölkerung sagen, ja, die KPÖ ist für mich ganz sicher wählbar. Das ist das größte Potenzial und das wird auch nie ganz ausgeschöpft werden. Aber was Sie sehen, und das ist das, was wir vorher schon besprochen haben, auch jetzt bei Egger in Salzburg, die SPÖ-Wähler und Wählerinnen tendieren signifikant mit 17% dafür. Und das heißt, wenn es eine KPÖ, und jetzt gibt es ein paar Vorbedingungen, mit einem ordentlichen Personal, mit einer ähnlichen Ausrichtung wie in Steiermark und in Salzburg antritt, dann haben sie wirklich Chancen, insbesondere ins linke Parteienspektrum einzubrechen. Und das wäre für die Sozialdemokratie ein super GAU, wenn die nämlich auf der rechten Seite noch dazu nicht von Kickl und Co. Wähler und Wählerinnen zurückgewonnen werden. Also dann droht tatsächlich eine Marginalisierung. Und wenn dann Vlatzny mit der Bierpartei auch noch dazu kommt,
haben wir uns auch angeschaut, da schauen wir uns ganz kurz an.
Wir haben uns auch angesehen.
Das ist das Super-GAU für die Neos, oder?
Naja, und auch da sehen wir, dass die Sozialdemokraten dabei sind. Da wäre jetzt zwar nicht signifikant, aber trotzdem, man sieht es. Und auch da wäre es ein Problem für Neos derzeit. Die Neos-Wähler, muss man dazu sagen, waren immer schon sehr beweglich. Wir haben von Wahl zu Wahl immer gesehen, dass nur 50%, knapp 50% bei der Partei bleiben und andere weggehen und ein anderer Teil wieder dazukommt. Aber da müsste man wirklich versuchen, einen Damm aufzubauen. Das Interessante ist in beiden Fällen, wer ist resistent dagegen? Die Wähler der Regierungsparteien, die eigentlich gar nicht so zufrieden sind, aber die trotz alledem an ihre Parteien gebunden sind, weil sie eben in der Regierung sind. Und die Oppositionsparteien, auch die Freiheitlichen, sind durchaus gewinnbar. Die sind beweglicher.
Also rauchende Köpfe nach diesen Zahlen in manchen Parteizentralen. Kommen wir zu unserer nächsten Geschichte und kommen wir zu einer eher ungewöhnlichen Situation. Eine ehemalige Ministerin vor Gericht in dieser Woche.
Bei ihrer Angelobung gab es für Sophie Karmasin noch viel zu lachen. Inzwischen ist es ihr vergangen. Vor über 9 Jahren landet die Meinungsforscherin dank eines ÖVP-Tickets auf der Regierungsbank. Diese Woche wechselt sie auf die Anklagebank. Dort gibt sie zu, sie habe nach ihrer Amtszeit zu Unrecht etwas verdient, während sie sich weiter ihr Ministergehalt auszahlen ließ.
Ich habe das auf die leichte Schulter genommen. Rückblickend war das ein Fehler. Es tut mir leid.
Das Geld habe sie aber zurückbezahlt. Jedoch erst, nachdem die Vorwürfe öffentlich wurden. In diesem und im weiteren Anklagepunkt bekennt sie sich nicht schuldig. Für die Ex-Familienministerin könnte es eng werden.
Sie macht keine gute Figur hier. Ich hatte den Eindruck, dass sie keine gute Verteidigungsstrategie für sich gewählt hat.
Die jetzt verhandelten Vorwürfe haben nur am Rande mit der ÖVP-Umfragenaffäre zu tun. Die Ermittlungen dazu laufen noch. Und zwar nicht nur gegen Karmasin, sondern auch gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz und die ÖVP selbst. In beiden Fällen dürften vor allem die Aussagen von Kronzeugin Sabine Beinschab die Angeklagten zum Schwitzen bringen. Und sie hat im Gegensatz zu Karmasin offenbar noch genug zu lachen.
Jetzt können wir und machen das natürlich in keiner Weise, dass wir es juristisch bewerten. Was bedeutet das für die ÖVP? Was bedeutet das für Karl Nehammer?
Naja, natürlich sind das keine guten Nachrichten für die ÖVP. Jetzt vielleicht weniger wegen der Frau Karmasin. Das ist zwar ein Erinnerungsstück an die letzten 2 Jahre, die sehr dominant waren, was eben diese justiziell negativen Schlagzeilen und Auswirkungen für die ÖVP angeht. Das ist klar. Also das hilft jedenfalls nicht dem Image einer Kanzlerpartei, schon gar nicht, wenn es die multiple Krisen gibt. Ja. Aber das, was, glaube ich, noch entscheidender ist, ist die Frage, was kommt denn da noch möglicherweise an anderen Verfahren, bis zum nächsten Wahltag, also bis zum nächsten Nationalratswahltag. Das ist sicherlich etwas, wo die ÖVP eben so ein bisschen diese Hü-Hot-Strategie gefahren ist, die einfach nicht so klar positioniert war, wie man sich das sozusagen in der Partei gewünscht hätte. Und das kann natürlich, wenn es dann in Richtung Kurz, also Anklage ja, nein, und andere geht, das kann natürlich schon eine Belastung sein, eben weil es diese Zeit, die mehr als unangenehm war und ja noch immer ist für die ÖVP, ganz stark in Erinnerung ruft und das kann schon in einem Wahlkampf durchaus auch schwächen.
Und es gibt eine Sache, die Sie gerade angesprochen haben, die sich möglicherweise in den nächsten Wochen entscheiden wird. Wird Sebastian Kurz, ehemaliger Kanzler, angeklagt oder nicht? Und was hätte das dann für Folgen für die ÖVP und für die Wahlen, die möglicherweise ja schon die vorgezogen werden und nicht nächstes Jahr im Herbst stattfinden, sondern schon im Frühjahr? Darüber reden wir gleich. Und dann gibt es auch die Top und Flops, wer in dieser Woche besonders positiv aufgefallen ist und wer es durchaus hätte besser machen können. Wir machen keine Pause und sind gleich wieder zurück. Willkommen zurück, unser politischer Wochenrückblick mit Thomas Hofer und Peter Hayek. Noch einmal schönen guten Abend. Und wir sprechen gerade über den Prozess gegen Sophie Kammersin, ehemalige Ministerin, ehemalige ÖVP-Ministerin vor Gericht. Und die große Frage ist natürlich, wie geht das jetzt weiter? Was passiert, wenn Sebastian Kurz angeklagt wird? Das steht ja im Raum, dass es da in den nächsten Wochen eine Entscheidung geben könnte. Herr Hayek, was könnte das für die ÖVP bedeuten? Oder ist dieses Korruptionsthema mittlerweile so durch und haftet so an der ÖVP, dass auch eine Anklage von Ex-Kanzler Kurz keinen Einfluss mehr hätte?
Naja, durch ist es eben nicht, ja. Weil wenn es durch wäre, dann wäre es auch tatsächlich weg. Aber es pickt natürlich ein bisschen.
Mit durch meint hier, dass die kommunikative Leistung gelungen ist, dass es der ÖVP zugeschrieben
wird? Naja, das ist natürlich bei der ÖVP, aber es ist mehrheitlich bei der ÖVP, aber es wird grundsätzlich die Politik es nicht rasend sauber erlebt. Und natürlich, wenn das jedes Mal wieder dann aufpoppt, ist das natürlich alles andere als ein Rückenwind. Und das Schlechteste wäre natürlich in einem Nationalratswahlkampf, wenn ich mich permanent mit diesem Thema herumschlagen möchte, weil dann wird ja trotzdem Karl Nehammer immer gesagt, naja, Sie waren ja dabei, Sie waren ja Innenminister etc. etc. Also vom Vorteil ist es nicht. Ob es allerdings der ganz große Nachteil ist, das würde ich vorerst vorsichtig beurteilen. Es ist auf jeden Fall, wenn es da ist, ist es kein Schub für den Wahlkampf, das ist klar.
Ganz kurze Nachfrage noch. Nehammer hat sich distanziert, aber halt so irgendwie ein bisschen. Im Nachhinein weiß man alles besser. Hätte er das überhaupt können?
Nein. Also die Frage ist, wie distanzieren, nicht? Was er nicht hätte tun können, denn das hätte viel zu viele in der eigenen Wählerschaft verprellt. Er hätte nicht sagen können, und dieser furchtbare Kurz, was uns da passiert ist, und es tut mir leid und so weiter. No way. Das wäre nicht gegangen. Das hätte mehr Schaden intern angerichtet. Was er schon hätte machen können, er hätte sich durch Aktionen, nämlich in Richtung Reformen, ja, Transparenz etc., sehr wohl abgrenzen können, nämlich in der Hinsicht, wofür er dann steht, pro futuro, dass das eben nicht mehr vorkommt. Aber wie gesagt, diese persönliche, offensive Distanzierung, die, glaube ich, wäre nicht gegangen.
Eine Sache, die ich mit Ihnen noch unbedingt besprechen möchte, weil es fast ein bisschen untergegangen ist, die Neos in Salzburg, Desaster, sind aus dem Landtag geflogen und Andrea Klambauer hat dann auch die Konsequenzen gezogen.
Wir haben daher die Entscheidung getroffen, dass das gesamte Landesteam und auch ich als Landessprecherin zurücktreten. Wir haben unsere Funktionen zurückgelegt. Wir ebnen damit den Weg für ein neues Team, für einen Neustart in Salzburg.
Alarmglocken bei Beate Meindl-Reisinger, also in Kärnten nicht eingezogen, in Klagenfurt jetzt trotz Regierungs, in Salzburg trotz Regierungsbeteiligung jetzt rausgeflogen?
Naja, Alarmglocken, ist ein bisschen zu viel, weil wir kennen das auch aus der Geschichte der Grünen, dass in den Ländern dauert das immer seine Zeit. Aber grundsätzlich ist es natürlich alles andere, auch ähnlich wie vorher bei der ÖVP, es ist kein Schub natürlich für eine Nationalratswahl, aber die Neos haben den Vorteil, dass sie mit Beate Meindl-Reisinger vorneweg eine durchwegs populäre Spitzenkandidatin haben. Ich würde mal sagen, im Bund sehe ich jetzt keine massiven Probleme. Ob es dann zweistellig wird, das ist eine andere Sache.
Damit sind wir schon bei Top und Flop. Wer ist in dieser Woche besonders positiv aufgefallen und wer hätte es durchaus besser machen können? Wir haben Thomas Hofer und Peter Eick, die beiden Herren getrennt voneinander gefragt, okay?
Ja.
Ein bisschen also, was abgeschrieben, aber das...
bei mir ist es Kai-Michael Dankl zweimal von der KPÖ Salzburg. Top, weil er wirklich sensationell kommuniziert hat. Er ist auch das Fachsprache des Reframings. Also wenn er mit Negativem konfrontiert wird, und da gibt es beim Kommunismus mehr als genug, ist er sehr, sehr trittsicher, bleibt immer so neu in der Stimme und erzählt das einfach wahnsinnig sympathisch. Deswegen sage ich, so quasi der neue Star des kommunistischen Kuschelrock, ja, das ist der Herr Dankl. Negativ und Flop.
Ich versuche das zu erkennen.
Auch, ja, ich sage es Ihnen gleich. Seien Sie ein bisschen geduldig. Er ist auch Flop der Woche. Warum? Weil er eben sich zwar durchaus kritisch zur Vergangenheit des Kommunismus geäußert hat, auch in der ZIB 2, das ist ihm anzurechnen, immerhin mehr als manch steirischer Genosse bereit war zu sagen. Und da gibt es ja noch immer Jenseitigkeiten. Ja. Aber was er nicht gemacht hat, ist, und das ist eine gewisse Gegenwartsvergessenheit, wenn Sie so wollen, das mit der Gegenwart zu machen des Kommunismus. Wer da noch dabei ist, ist die Frau Blimlinger. Ich könnte den Herrn Gerstl auch gleich noch dazu nehmen von der ÖVP. Wieder mal für jenseitige Nazi-Vergleiche. Also warum er jetzt wirklich rechtfertigen muss, die Einstellung oder halt die deutliche Zurechtstutzung der Wiener Zeitung mit der Befreiung des KZ Mauthausen. Also ehrlicherweise, mir fehlt jedes Verständnis, einfach nur, Entschuldigung, dumm.
Ah, nein, wir sind schon in der Überzeit, aber bitte.
Ich mache es ganz kurz. Ja. Top der Woche, genauso wie bei Kollegen Hofer. Flop der Woche mit Augenzwinken für den Kollegen Hofer, weil er Sturm Graz permanent benachteiligt wird diesbezüglich. Dementsprechend Flop der Woche.
Gut, herzlichen Dank, meine Herren. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Wir freuen uns, wenn Sie wieder in den Podcast unserer Sendung reinhören. Kommen Sie gut durch die kommende Woche. Wir sehen uns in 7 Tagen wieder. Schönen Abend noch.